kündigen, was kommen wird. Und in Johannes 15, 26 sagt er nachher, er wird von mir, also von Jesus, Zeugnis geben. Was will ich damit deutlich machen? Was will ich damit sagen? Ich hoffe, ihr könnt es nachher verstehen. Gott ist Liebe. Und Gott hat in seinen drei Personen, die er ist, Gemeinschaft miteinander. Vollkommene Gemeinschaft der Liebe und der Freude zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und diese Gemeinschaft ist so vollkommen und so voller Freude, dass sie nicht übertroffen werden kann. Der Vater liebt den Sohn, ohne dabei sich an sich zu denken. Der Sohn liebt den Vater, ohne einen einzigen Gedanken über sein Ergehen zu verschwenden. Wir sehen das in dem Leben vom Herrn Jesus auf dieser Welt. Und beim Heiligen Geist ist das Gleiche. Manchmal denkt man so, ich habe das auch schon gehört, Gott hat den Menschen geschaffen und sein Hauptziel, warum er den Menschen geschaffen hat, ist, dass er ein Gegenüber gebraucht hat, an den er endlich seine ganze Liebe hat geben können. Einen, der auf seine Liebe dann antwortet mit seiner Liebe wieder. Also das ist Schmarrn. Ja sicher sollen wir das tun. Aber Gott hat das nicht gebraucht. Er hat schon vorher vollkommene Liebe in sich selbst gehabt. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater, der Geist liebt den Vater, den Sohn. Alle drei miteinander leben in vollkommener Liebe untereinander. In der Dreieinigkeit Gottes ist Freude und vollkommene Liebe Wirklichkeit geworden. Und wo haben wir Menschen dann noch unseren Platz, wo Gott in sich selber schon vollkommene Freude und Liebe hat? Wieso sollen wir Menschen Gott eigentlich nachher noch ehren, ihn lieben, auf ihn warten, dass er endlich wiederkommt, wenn er schon alles in sich selber hat? Das ist für mich etwas total Unverständliches. Dass Gott ein Geschöpf macht, es zu seinem Ebenbild macht, in seinem Bild schafft, in seinen Atem einhaucht, sein göttliches Wesen einhaucht, seinen Heiligen Geist ihm gibt, obwohl es ein Geschöpf ist. Und dann ist Gottes großes Ziel mit uns Menschen, und das dürfen wir nie vergessen. Gottes großes Ziel mit uns Menschen ist, uns mit hineinzunehmen in die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist als Viertem. Wir stehen nicht auf gleicher Stufe wie Gott in seiner Dreieinigkeit. Und doch ist Gottes Sehnsucht und Plan, uns genau damit hineinzunehmen, in die vollkommene Gemeinschaft und Freude, die zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist besteht, uns Menschen damit einzunehmen. Und das ist die Liebe Gottes, in der wir leben sollen. In Gottes Liebe leben, habt ihr das formuliert in eurem Thema. Das ist Gottes Ziel. Das war Gottes Plan von Anfang an. Gott will uns einnehmen in die vollkommene Freude und Liebe. Gott will uns sozusagen teilnehmen lassen an diesem Planetenlauf, wo auch wir nicht um uns selbst kreisen. Gott kreist nicht um sich selbst. Gott möchte uns, hat uns geschaffen in einer Freiheit von uns selbst, um den Vater und um den Sohn zu kreisen. In vollkommener Liebe. Das ist vollkommene Freude. Dazu sind wir geschaffen. So wie Gott seine Freude aus der weggebenden Liebe bezieht, so können auch wir, wenn wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, nur an dieser Freude teilnehmen, wenn wir ganz für Gott leben. Wenn wir so um Gott kreisen und nicht um uns selber kreisen. Als der Herr Jesus gefragt wird, was denn das wichtigste Gebot ist, da sagt er genau das. Gell? Was ist denn das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortete und sprach, Lukas 10,27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, wie lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und deine Nächsten wie dich selbst. Du sollst mit anderen Worten, mit deiner ganzen Freude und Liebe um Gott kreisen, ohne einen einzigen Gedanken an dich selber zu verschwenden. Das ist in Gottes Liebe leben. Und Gott schafft den Menschen noch mit einem Auftrag. Gott schafft den Menschen, um seine Liebe, die er in dieser Gemeinschaft mit Gott, in dieser Dreieinigkeit lebt, nach außen zu tragen, in die gesamte Schöpfung. Gott macht ja den Menschen, nicht nur den Förster, sondern eigentlich auch alle, zum Verwalter seiner Schöpfung. Gott vertraut die gesamte Schöpfung, die er geschaffen hat, dem Menschen an. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Die kann der Mensch nur tun mit seinem Schöpfer. In Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, sonst ist er mit der Aufgabe total überfordert. Aber Gott vertraut seine gesamte Schöpfung dem Menschen an, macht ihn zum Verwalter für seine Schöpfung und dann möchte er, dass der Mensch die Liebe Gottes, die kommt aus dem Leben in der Dreieinigkeit Gottes, hineinträgt in die gesamte Schöpfung. Und über den Menschen, die gesamte Schöpfung, inklusive den Mitmenschen, erfüllt wird von der Liebe Gottes. So hat sich das Gott gedacht. Und jetzt wissen wir alle, dass uns die Bibel im 1. Mose 3 berichtet, wie der Mensch aus dieser vollkommenen Liebe auserfolgt. Er will nicht mehr selbst vergessen um Gott kreisen. Er macht sich selber zum Mittelpunkt. Er will sein eigener Gott sein. Und mit dieser Gesinnung, wo er plötzlich der Mensch sich selbst zum Mittelpunkt macht und anfängt, um sich selbst zu kreisen, fällt er automatisch, ohne dass Gott dazu irgendetwas tun muss, fällt er automatisch heraus aus der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, wo jeder der Teile immer um den anderen kreist und nie um sich selber. Er fällt da heraus und verliert zusätzlich noch das Leben. Den Geist Gottes, den Gott ihm eingehaucht hat. Dieses Leben kann er erst viel, viel später durch Gottes Handeln, durch das Kommen vom Herrn Jesus auf diese Welt wiederfinden. Aber da hat er das Leben verloren. Und ist herausgefallen aus der Liebe und der Freude. Und seitdem sucht der Mensch verzweifelt nach Liebe und nach Freude und macht sein Leben voll mit allem Möglichen und Unmöglichen. Und findet das nicht, wo er herausgefallen ist. Und mit dem Zerbrechen der Beziehung dazu Gott wird auch jede andere Beziehung zerstört. Timothy Keller sagt einmal, die Ich-Bezogenheit des Menschen führt zur seelischen Einsamkeit und Entfremdung. Nichts macht uns unglücklicher, als das sich Drehen um uns selber. Nichts macht mich unglücklicher als die Konzentration auf mich. Die Konzentration auf meine Wünsche. Die Konzentration auf meine Bedürfnisse. Diese Konzentration auf mein Glück, meine Leistung, mein Besitz. Das macht mich unglücklich, das macht mich einsam. Wissen das, ich möchte glücklich werden, das sagen alle. Ich möchte glücklich werden, sagt die Frau und sagt der Mann. Und beide wollen nachher glücklich werden und benutzen den anderen, um glücklich zu werden. Und beide bleiben dann irgendwo einander fremd und einsam. Das geht bis eine in unsere Ehen. Und dann kommt der Sohn Gottes, dann kommt Jesus auf diese Welt, voller Egoisten, die sich um sich selber drehen. Und sein Ziel ist, die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich zu machen, indem er den Menschen Freiheit schafft von der Ich-Bezogenheit, von diesem Drehen um sich selber. Und so wie sagt der Herr Jesus einmal, wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Gell? Er ist gekommen, um uns frei zu machen von diesem sich immer dran müssen um uns selber. Um uns frei zu machen neu, damit wir zurückfinden in die Liebe und Freude des sich Drehens um den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, hineingenommen in die Liebe Gottes. Dafür kommt der Herr Jesus. Und so wie die Liebe von Adam zu Gott durch den einen Baum im Paradies auf die Probe gestellt worden ist. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Daran hat sich entschieden. Gott hat die Möglichkeit geschaffen, die Liebe aufzukündigen. Und dort hat sich das Verhängnis entschieden bei Adam und Eva. Und genauso hat er auch die Liebe des letzten Adams, wie es die Bibel sagt, vom Herrn Jesus in Gethsemane auf die Probe gestellt. Und wieder am Baum, wie es im Galaterbrief heißt, oder am Holz, am Kreuz. Und Jesus scheitert nicht. Jesus hat die vollkommene Gemeinschaft der Freude und der Liebe mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Jesus hat diese vollkommene Liebe, auch in der Zeit, als er auf dieser Welt gelebt hat. Und ich frage mich manchmal, Jesus hat doch für seine vollkommene Liebe und Freude nicht den Menschen gebraucht. Er hat uns doch nicht notwendig, damit er in vollkommener Freude und vollkommener Liebe lebt. Die hat er doch in der Gemeinschaft mit Vater und dem Heiligen Geist. Was hat Jesus davon, dass er das Urteil Gottes für meine Schuld an sich vollstrecken lässt und sich an den Baum und das Holz nageln lässt? Was hat Jesus davon? Und ich komme immer wieder zu dem Punkt, wo ich sage, Jesus hat im Grunde genommen nichts davon. Er hat keinen persönlichen Vorteil davon. Nichts. Es geht ihm ausschließlich um seinen Vater und um uns. Es geht ihm um seinen Vater. Er kennt die Sehnsucht des Vaters nach der Gemeinschaft mit seiner Schöpfung, mit seinen Menschenkindern. Und er teilt diese Sehnsucht des Vaters. Aber er hat keinen persönlichen Vorteil davon. Er hat nicht mehr Liebe, empfängt nicht mehr Freude, wenn wir Menschen mit dabei sind. Er hat es alles in Vollkommenheit. Er braucht uns nicht. Er braucht uns Menschen nicht. Aber trotzdem will Jesus uns dienen, uns retten, uns neues Leben geben, uns von unserem Egoismus befreien. Noch ein Zitat, das ich beim Timothy Keller gefunden habe. Jesus tut mit uns das, was er mit dem Vater und dem Heiligen Geist schon seit aller Ewigkeit tut. Er dreht sich um uns. Er liebt uns, ohne dabei an sich zu denken. Und das ist der Herr Jesus Christus, der wiederkommen wird und den wir erwarten. Und immer wieder frage ich mich und ich frage euch, berührt diese Liebe mein Herz überhaupt noch? Dass Jesus alles dran setzt, um mich wieder hineinzubringen in die Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil nur dort das Leben zu finden ist. Weil nur dort vollkommene Freude zu finden ist. Sehnt ihr euch nach der Gemeinschaft mit Gott? Nach der Gemeinschaft mit Jesus. Habt ihr da eine tiefe Sehnsucht danach? Leidet ihr noch unter eurer Einsamkeit? Wir machen uns mit Lärm und Aktivitäten unser Leben zu, damit wir ja nicht die tiefe Einsamkeit in uns registrieren, die vorhanden ist und die durch nichts gefüllt werden kann, nicht einmal durch den liebsten Menschen, nicht einmal in der Ehe. Das war für mich eine der erschreckendsten Erfahrungen, dass diese tiefste Sehnsucht und Einsamkeit geblieben ist nach meiner Hochzeit. Und ich gemerkt habe, dass es bei meiner Frau das Gleiche ist. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, dass dann Menschen schließen daraus, ich habe den falschen Partner. Aber diese tiefe Sehnsucht und Einsamkeit wird nur mit Freude und Liebe erfüllt durch das Wiederfinden in die Beziehung von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Darin müssen wir leben. Oder wir finden das Leben nie. Jesus wird wiederkommen. Und Jesus betet in Johannes 17, Vers 22 in seinem hohen priesterlichen Gebet, die Herrlichkeit, die du, Vater, mir gegeben hast, die habe ich ihnen, also meinen Jüngern, meinen Kindern auch gegeben. Die Herrlichkeit, die du, Vater, mir gegeben hast, die habe ich, sagt Jesus, meinen Jüngern gegeben. Was ist denn die besondere Herrlichkeit der Kinder Gottes? Worin besteht denn diese Herrlichkeit der Kinder Gottes, die Jesus uns gegeben hat? Diese Herrlichkeit besteht darin, dass wir teilnehmen dürfen durch Jesus an der Liebe des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und der Freude in der Gemeinschaft mit Gott, mit dem dreieinigen Gott. Das ist die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Herrlichkeit der Kinder Gottes an einer Liebesbeziehung, die frei ist von jedem Gedanken an sich selbst. Von jeder Sorge frei um mein Ergehen. Und ich muss sagen, von dieser Herrlichkeit bin ich noch ziemlich weit entfernt. Aber die Sehnsucht danach ist da. Und die Sehnsucht danach wächst. Und je länger ich mit Jesus unterwegs bin und je besser ich ihn kennenlerne, umso mehr wächst diese Sehnsucht. Ich bin gestern wieder, und vorgestern, na, war das schön, wie die ersten Regentropfen nach dieser langen, langen Hitze und Dürre gefallen sind, habe ich meinen Hut aufgesetzt und mein Anorak angezogen und bin ausgegangen in den Wald und habe das einfach genossen. Und hat mit Gott geredet. Und habe ihm gesagt, wie ich seine Gemeinschaft ersehne und brauche. Und wie war es, dass ich nur lebe von ihm. Und ist, dass in ihm meine ganze Freude und meine ganze Liebe ist, oder ich werde sie nie finden. Ich darf ihm das sagen. Und diese Herrlichkeit soll sichtbar werden an den Kindern Gottes. Mal ist es so schön, wir müssen uns nicht mehr rechtfertigen, wir müssen uns nicht mehr entschuldigen für unsere Versorgung und für unsere Schuld. Wir dürfen vertrauen, dass das Sterben von Jesus am Kreuz wirklich an unserer Stelle passiert ist. Und damit unsere Schuld vollständig gesühnt ist, wir müssen uns unsere Anerkennung bei Gott nicht mehr erarbeiten, nicht mehr erkaufen. Wir dürfen Jesus vertrauen, dass er uns hineinnimmt in die liebevolle Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Denn er liebt uns, ohne dabei an sich selber zu denken und irgendeinen Vorteil für sich selber zu suchen. So liebt Gott dich und mich. Und wir dürfen ihm unsere Ich-Bezogenheit bringen und ihm sagen, dass wir ihn, Jesus, zu unserem Lebensmittelpunkt machen. Nicht so gern, dass er der Ausgangspunkt wird für jeden Gedanken, den ich denke. Dass Jesus der Ausgangspunkt ist. Dass er der Ausgangspunkt ist für jedes Wort, das ich sage. Dass er der Ausgangspunkt ist auch für jedes Gefühl, das ich fühle. Natürlich, dass er auch der Ausgangspunkt ist für alles, für jede Tat, die ich tue. Das ist ein Gebet, das mein Herz erfüllt. Und weil er uns gedient hat und uns geliebt hat, grundlos, darum wollen wir auch ihm dienen und ihn lieben, ohne dabei an uns selber zu denken. Wir vertrauen darauf, dass diese Jesusgesinnung langsam in uns mehr und mehr wächst, weil er hat ja durch seinen Geist in uns Wohnung genommen. Aber ganz kurz, damit wir das Bild noch abrunden. Die Erlösung bleibt nie beim Menschen stehen. Mit Jesus kommt endlich auch die ersehnte Heilung für die gesamte Schöpfung. Ich lese euch das nur vor, darüber werden wir anders mal, wenn wir miteinander in den Wald gehen und uns vielleicht noch ein bisschen unterhalten. Ich werde mit euch einmal in den Wald rausgehen. In Offenbarung 21, Vers 10 lesen wir. Und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Da dreht sich niemand mehr um sich selber. Das ist die Herrlichkeit von Jerusalem, dem neuen Jerusalem. und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Sie werden sich um Jesus dran und um den anderen dran. Das ist die Herrlichkeit, die die Völker reingetragen werden. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tag, denn es wird keine Nacht mehr sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Das kommt auf uns zu. Das ist die Wiederherstellung, die Gott macht. Und die geht nicht nur zu Menschen, sondern zur gesamten Schöpfung. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 20 lesen wir das ja. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Das beschäftigt mich immer wieder. Mein ganzes Leben habe ich mit der Schöpfung zu tun. Alles ist geboren, um wieder zu sterben. Das hat mich übrigens zu Jesus gebracht. Das ist mir als junger Mann nicht aus meinem Herzen, aus meinem Kopf gegangen. Bin ich wirklich nur geboren, um eines Tages wieder zu sterben? Dieser Satz hat mich Monate, Jahre lang verfolgt. Geboren, um zu sterben. Ist das alles? Geboren, um zu sterben. Die gesamte Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit. Alles stirbt. Das hat mich so getroffen bei der Hochzeit meiner ältesten Tochter. Schönster Tag im Leben eines Menschen, hoffentlich nach der Wiedergeburt vielleicht. Schönster Tag. Und an diesem Tag ist der Tod präsent. Es ist mir noch nie so aufgefallen, wie bei dieser Hochzeit meiner ältesten Tochter, wie sie einander geschworen haben, bis der Tod uns scheidet. Allgegenwärtig der Tod in unserem Leben. Nicht erst am Lebensende. Und die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, durch den Fall des Menschen. Wir haben die Schöpfung mit unterworfen unter den Tod. Wir als Verwalter Gottes über die Schöpfung haben das verursacht. Bis heute eine. Wo wir den Tod noch beschleunigen durch unseren Umgang mit der Schöpfung, die uns Gott anvertraut hat. Und dann heißt es weiter, doch auf Hoffnung. Unterworfen der Vergänglichkeit, doch auf Hoffnung. Denn auch die ganze Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir nehmen auch in der Erlösung, in dem Neuwerden, die ganze Schöpfung mit. Gottes Erlösungstat ist allumfassend. Gottes großes Ziel ist nicht nur die Heilung unserer Seelen, damit wir irgendwann vielleicht einmal befreit von unserer Leiblichkeit in einer neuen transzendenten Welt dahin existieren. Nein, Gott schafft eine Wiederherstellung seiner gesamten Schöpfung und nimmt uns alle mit hinein in das Drehen um den anderen, um den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und damit in eine vollkommene Liebe und in eine vollkommene Freude, die jetzt schon auf dieser Welt beginnt. Bei dir und bei mir in unserem Leben. Oder sie beginnt nie.
Also noch einmal, ich sage zum Schluss nochmal zusammenfassend, wer mit seiner Schuld zum Kreuz kommt und Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens macht, der wird jetzt schon mit hineingenommen in die Beziehung der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Wie erlöste Menschen, mit hineingenommen. Der wird jetzt schon Teil, wer die Schuld mit seiner Schuld zum Kreuz kommt und Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens macht, der wird jetzt schon Teil einer erneuerten Schöpfung. Der wird jetzt schon langsam, schrittweise geheilt von seiner Ich-Bezogenheit. Der wird jetzt schon langsam heil von seiner Sehnsucht und seiner Einsamkeit in der Gemeinschaft mit Jesus. Und er wird jetzt schon langsam frei, um aus Liebe nicht nur dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sondern auch anderen Menschen in seinem Umfeld dienen zu können. Weil wer frei geworden ist von sich selber und der Sorge um sich selber, ist fähig geworden zu dienen. Amen.